ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, heute waren wir auf der letzten Demonstration in der DDR, sie ging gegen den Paragraph 218. Das steht in meinem Tagebuch von 1990 oder so, also kurz vor der Wiedervereinigung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40. Mein Name ist Gunnar Windmüller. Zusammen mache ich den Podcast mit Katja Berlin. Hallo Katja.
Hallo Gunnar.
Heute haben wir beiden mal wieder eine fulminante Gästin zu Besuch, und zwar die Schriftstellerin Lea Streisand. Herzlich willkommen, Lea.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
Lea ist 43 Jahre alt, sie ist Kolumnistin, früher bei der Taz, seit 8 Jahren jeden Montagmorgen auf Radio 1. Sie ist Mitglied der Lesebühne Rakete 2000 und Schriftstellerin. Ihr letztes Buch, Hätte ich ein Kind, erschien letztes Jahr beim Ullstein Verlag. Katja, du übernimmst die Standardfragen.
Genau, wie immer an dieser Stelle. Unsere 3 Standardfragen an unsere Gästinnen, liebe Lea. Was machen die 40er besser als die 30er?
Für alles so ziemlich, oder? Die kommen besser klar, die sind einfach erwachsener und entspannter. Und ja, ich glaube, dass es, also ich finde mein Leben so viel einfacher mit 40, als es mit 30 war. Deswegen einfach ganz klar, alles.
Das ist so unsere Standardantwort, die hören wir, glaube ich, immer. Das ist so toll, wie Frauen über 40 das so abfeiern, muss ich mal sagen, ja. Okay, zweite. Vervollständige bitte den Satz, ich bin über 40, aber...
Ich bin über 40 und ich freue mich wahnsinnig, dass ich es überhaupt bis hierher geschafft habe, weil vor 10 Jahren gab es mal eine Phase in meinem Leben, wo nicht klar war, ob ich das überhaupt hinkriege. Deswegen freue ich mich einfach über jedes graue Haar, was dazukommt.
Toll. Und zum Schluss, warst du letzte Woche eher erwachsen oder warst du eher nicht so erwachsen?
Was ist denn erwachsen? Also wenn erwachsen ist, ein bisschen langweilig sein, dann war ich sehr erwachsen, weil ich habe letztes Wochenende ist meine Tour mit Flake zu Ende gegangen. Ich war auf Lesetour mit Flake von Rammstein. Wir haben eine Friedensfahrt durch so ziemlich alle ostdeutschen Städte gemacht und haben Geschichten vorgelesen. Es war wahnsinnig lustig und toll und sehr aufregend. Und ich habe die vergangene Woche damit verbracht, einfach runterzukommen und irgendwie mal wieder anzukommen und durchzuschlafen und so, weil dieses Rock'n'Roll-Leben, also es war noch nie meins und es ist immer noch nicht meins, weil ich bin ein Heimschläfer, muss ich mal sagen. Aber es war trotzdem total großartig und ich hoffe, wir machen das bald wieder.
Ich bin total dankbar, dass du jetzt schon das Stichwort Ostdeutschland gebracht hast, Lea, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Wir möchten über Ost-West reden, weil wir sind ja quasi die letzte Generation, die das geteilte Deutschland noch bewusst erlebt hat. Also die so um die 80 geboren sind, die sind entweder in der DDR oder in der Bundesrepublik aufgewachsen, die ersten Lebensjahre verbracht. Und dazu gehört ja auch vielleicht eine andere Sprache und eine Sprache, die wir zumindest im Westen, ich bin ja echt tiefste Westlerin sozusagen, ich komme aus Köln, okay, sich erstmal dran gewöhnen müsste, was so Berlinern ist und was es so für andere Dialekte gibt im Osten von Deutschland. Und du hattest ja vor kurzem, was das Thema angeht, eine kleine Twitter-Auseinandersetzung.
Ja.
Magst du mal erzählen, worum es dabei ging?
Es ging um einen Artikel im Tagesspiegel, wo ich dann irgendwie kommentiert habe, dass das ja nur also ein bisschen daneben ist, und zwar in diesem Text. Und ich will das auch gar nicht so groß machen, weil ich will auch die Autorin dann irgendwie nicht, ne, ich will ja nicht gegen den Karren fahren. In dem Text ging es darum, dass junge Berliner, also 20-jährige Berliner, jetzt plötzlich wieder so sprechen wie die Berliner im 19. Jahrhundert. Und dass das ja so merkwürdig wäre und dass es ja ansonsten fast ausgestorben wäre. Und dann habe ich so kommentiert, Entschuldigung, also in diesem Text, da fehlt ja nun mal einiges. Also und wenn man über das Berlinern redet und die Mauer nicht erwähnt, dann läuft schon irgendwas falsch, weil es gab einfach eklatante Unterschiede im Sprachgebrauch in Ost- und West-Berlin. Und es ist bis heute so, dass halt im Osten irgendwie der Dialekt eher gepflegt wird und dass er im Westen eher unterdrückt wird, weil es halt unfein ist. Und es hat auch einfach was mit DDR-Geschichte zu tun und das zu negieren. Und dann habe ich mich irgendwie ganz schön gefetzt mit dem Redakteur, der gemeint hat, nee, das ist alles Quatsch und das spielt heute keine Rolle mehr. Und vor allen Dingen die West-Berliner interessanterweise waren alle total beleidigt und haben gemeint, nee, und wir Berlinern auch und das stimmt alles nicht und Ost-West spielt keine Rolle mehr. Und dann habe ich so, warte mal. Und ich bin jemand, ich nehme mir Kritik schon zu Herzen und dann habe ich so, okay, habe ich Quatsch erzählt und dann hat es mich aber einfach nicht losgelassen. Und ich habe ja zum Glück lange studiert und immer, wenn ich mich frage, warum, also wenn ich irgendwie nicht weiterkomme und da einfach immer wieder an so eine Kante stoße, ist mein Vehikel oder mein Hilfsmittel ist einfach immer die Wissenschaft. Und dann kannst du immer recherchieren, irgendwie gibt es nicht irgendeine Studie. Und ich finde sowieso, das ist was man, also so Zeitungsartikel gibt es zu jedem Scheiß, aber wenn jemand irgendwie eine wissenschaftliche Studie an einer renommierten Universität gemacht hat, dann ist da schon auch ein bisschen mehr Gehalt dahinter. Und dann habe ich tatsächlich was gefunden, die an der Uni Potsdam wurde 2009, ich weiß gar nicht, ob es eine Dissertation ist, zum Thema Sprachgebrauch in Berlin und Brandenburg verfasst. Und da steht ganz eindeutig drin, sozusagen, es gibt also ganz deutliche Unterschiede zwischen Ost- und West-Berlin und auch im Sprachgebrauch und vor der Wende, nach der Wende und so weiter. Und dann war ich irgendwie beruhigt und dachte, gut, okay. Also nun kann man sagen, 2009 ist ja auch schon wieder eine Weile her. Es kann auch durchaus sein, dass sich da was verändert hat. Aber wenn ich mich so umgucke, dann sind einfach, also in meiner Familie wird die ganze Zeit berlinert. Und in den, also die Zugezogenen tun es halt nicht, was ja auch klar ist, weil die sind ja sozusagen aus ihrer Herkunftssprache raus und nach Berlin gekommen, wenn wir jetzt über Berlin sprechen. Und natürlich, also als ich in Hamburg gewohnt habe, habe ich auch nicht berlinert. Aber das Bedauernswerte ist ja auch, dass sie ihren eigenen Dialekt nicht mehr so sprechen. Und ich finde halt irgendwie Dialekte einfach sowieso sehr schön. Und weil einfach die Art zu sprechen auch immer schon was über eine Person erzählt oder über eine Figur erzählt. Und da fehlt was. Wenn plötzlich alle gleich sprechen, ist einfach schade drum.
Das stimmt. Wobei ich sagen muss, also ich kenne das aus Köln genauso. Meine Mutter ist in sehr proletarischen Verhältnissen aufgewachsen. Da wurde Kölsch gesprochen, da gab es kein Hochdeutsch. Mhm. Und die musste sich das auch richtig abtrainieren, weil sie gehänselt wurde dann auf dem Gymnasium, wo sie die Einzige war aus ihrem Viertel, was dann in ein anderes Viertel auf dem Gymnasium gegangen ist. Und das war also absolut Unterschicht so. Also
ja, das war ein Makel, ne?
Ja,
und
ja.
Hier in Berlin, also man muss dazu sagen, ich komme ja aus einer reinen Akademikerfamilie, ne? Alles Intellektuelle über viele Generationen. Und die haben, also ich glaube, in Ostberlin, also gerade die Ostberliner Intellektuellen haben auch gerne berlinert, um ihre Nähe zur Arbeiterklasse zu betonen irgendwie und auch als Distinguierungsmerkmal gegenüber den sächsischen Bonzen, also weil die ganze Regierungsriege in Wand, das waren ja alles Sachsen und sozusagen um zu zeigen, wir sind quasi nicht bei der Stasi, hat man denn berlinert. Also es wurden auch, glaube ich, in der DDR einfach doll die regionalen Unterschiede zelebriert durch die Sprache im Grunde. Und proletarische Herkunft war vielleicht gerade kein Makel, sondern eher irgendwie was gern gesehen war, weil zum Beispiel war es so, mein Vater durfte nicht studieren, weil sein Vater ein Pfarrer und seine Mutter eine Ärztin war. Und die, also da gab es ja dann wieder ganz andere Richtlinien, wobei ich es aber auch andersrum kenne. Also irgendwie Marion Brasch erzählt, auch ihr hat ihre Mutter den Dialekt ausgetrieben. Einfach. Und die spricht, also die berlinert heute auch eher, aber sozusagen, da war denn auch eher sozusagen anständiges Hochdeutsch angesehen als so eine Gossensprache.
So kleiner, kleiner Dialekt-Exkurs, ich sag mal nichts dazu, ich bin ja Westberlinerin, das wäre jetzt vielleicht doch mal eine ganz andere Folge, darüber können wir aber auch mal sprechen, über diese Dialekte.
Ja, aber sag doch gerne.
Ja, wir haben keine Zeit. Wir haben noch tausend andere Fragen an dich. Aber bei mir war es eigentlich genauso, wie ihr auch gesagt habt. Also das war, meine Eltern waren Bildungsaufsteiger und ab dann wurde nicht mehr berlinert. Und ich denke, es gibt auch große Unterschiede zwischen Ostberlinerisch und Westberlinerisch. Also ich kann hören, woher jemand kommt.
Ach, spannend.
Aber wir wollten ja eigentlich noch mal ein bisschen weitergehen. Und zwar, wir sind ja jetzt schon sehr in der Jetzt-Zeit und wie sich das jetzt sprachlich verändert hat oder unterscheidet. Und wir wollten jetzt aber noch mal ein Stück zurückgehen. Denn du bist ja in Ost-Berlin aufgewachsen.
Ja,
Du warst dann 10 wahrscheinlich, oder? Als die Mauer gefallen ist?
Genau, ich war als Mauer fiel, war ich 10.
Wie hast du das erlebt? Weißt du das noch? Stimmt, ne?
Ja, natürlich. Ich wecke mich nachts um 3 und das kann ich dir erzählen. Das war ganz irre. Ich hatte ja auch eine Urgroßmutter in Wilmersdorf in West-Berlin. Und das habe ich auch schon mehrfach verarbeitet. Auch in meinem zweiten Roman, Hufeland Ecke Bözug, wird das erzählt. Also ich benutze ja immer das, was tatsächlich passiert ist und verarbeitet es und arbeitet es um, damit es sozusagen, damit es Literatur wird, muss man eben dann doch immer noch was dran machen. Was aber tatsächlich passiert ist, manchmal kriegt man es, ist auch ganz interessant, manchmal kriegt man es gar nicht mehr richtig auseinanderklamüsert, was eigentlich wirklich passiert ist und was am Ende Literatur geworden ist, was dazu führt, dass selbst Mitglieder meiner eigenen Familie mittlerweile die Geschichten so erzählen, wie ich sie erzählt habe.
Ja, ja.
Es ist halt einfach die bessere Geschichte und die setzt sich durch, das war schon immer so. Und aber der 9. November, so geht die Geschichte. Die Geschichte heißt nämlich, die habe ich als Lesebühnengeschichte ursprünglich geschrieben, und da heißt sie, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben die Schule schwänzte. Und die beginnt mit den Worten, der 9. November war ein Donnerstag. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich damals noch zur Schule ging und Kinder anhand des Stundenplans nämlich wissen, welcher Wochentag ist, weil der Stundenplan die Tage strukturiert, die Wochentage strukturiert. Und am 9., das ist ja, die Mauer wurde ja abends geöffnet, und dann am 10. November kam ich aus der Schule und dann sagte meine Mutter zu mir, komm, wir gehen Omilein besuchen. Und ich dachte, was machen wir? Wieso, Omilein kommt doch zu Besuch, wir gehen doch, wir können, wie sollen wir denn Omilein besuchen? Nee, wir fahren da jetzt hin, dann sind wir zur Friedrichstraße gefahren, also habe ich auch einen Schlüpper eingepackt und eine Zahnbürste, und dann sind wir zur Friedrichstraße gefahren und dann haben wir da angestanden fürs Westgate, und dann in der Schlange standen auch ganz viele Bekannte, hat man sich immer weiter vorne eingereiht. Und dann sind wir mit der S-Bahn bis zum Zoo gefahren. Und meine Mutter, wie gesagt, alte Berliner Familie, meine Mutter hatte, als die Mauer gebaut wurde, war meine Mutter 10 Jahre alt. Und die hatte auch eine Oma in Wilmersdorf, ganz lustig, ganz nah beieinander. Und die sind immer mit der S-Bahn von Karlshorst auch da zum Zoo oder also noch weiter gefahren, um diese Großmutter zu besuchen. Und dann stand also meine Mutter da und dachte so, also bei Omilein war sie ja auch noch nie gewesen. Das war nämlich die Oma von meinem Vater. Und die Oma von meiner Mutter war mittlerweile gestorben. Und dann fragte sie einen Taxifahrer, wie kommen wir denn jetzt hier in die Halberstädter Straße? Und der Taxifahrer war, wo kommen Sie denn her? Na, aus dem Osten. Und dann sagte er, na komm, steigen Sie ein, ich fahr Sie hin. Und dann hat er uns kostenlos da bis zu diesem Wilmersdorfer Haus gefahren mit also so ein Jahrhundertwende-Altbau. Die Uroma war auch 1900 geboren, also die war so alt wie das Jahrhundert. Sie ist auch 97 geworden, eine ganz rüstige alte Dame. Und dann, und das Irrste an der Geschichte ist nämlich, dass ich dann Schule schwänzen durfte. Wir hatten samstags eigentlich noch Schule, und da hat meine Mutter gesagt, ja, gehst du morgen nicht hin. Waren sowieso an dem Freitag schon kaum Kinder in der Schule, weil die alle in den Westen rüber sind. Genau, und dann kam am nächsten Morgen ein Freund der Familie zu Besuch zum Frühstück. Der hatte vor Jahren irgendwie in den Westen gemacht und der meinte, komm Lea, wir gehen einkaufen. Und dann sind wir in den Kaisers um die Ecke gegangen und dann hat der zu mir gesagt, pass mal auf, wir nehmen jetzt hier diesen Einkaufswagen und jetzt darfst du dir jede Süßigkeit aussuchen, die du haben willst. Ich bezahle alles. Also, ein 10-jähriges Kind, was halt auch, also klar, wir hatten irgendwie Westpakete und Intershop und so, aber so dieses, okay, ich darf alles haben, was ich aus dem Westfernsehen kenne, das war schon ziemlich geil. Und dann bin ich mit einer großen Tüte Süßigkeiten wieder nach Hause. Ach so, und ganz wichtig ist auch noch, als wir am 10. November nach West-Berlin kamen, da zum Zoo kamen, ist meine Mutter sofort am Kudamm in den ersten Schuhladen rein, den sie gesehen hat, weil man muss wissen, ich habe eine Gehbehinderung und die habe ich halt von Geburt an, also hatte ich die auch als Kind, und es war total schwer für mich, Winterschuhe zu kriegen. Und meine Mutter, diese 100 Westmark, ja, von denen ich mir sonst was kaufen wollte, hat die einfach direkt in den nächsten Schuhladen getragen. Und sie sagt noch heute, und das waren sehr gute Stiefel. Also so, aber ich war echt sauer. Also ich wollte davon irgendwie ein Keyboard oder keine Ahnung, irgendwie ein Barbie-Haus kaufen. Nee, was habe ich bekommen? Was Praktisches. Und dann war der Trost, nämlich das mit den Süßigkeiten. So, ich kaufe dir alles. Und ich dachte, oh geil, besten, man isst nur noch Süßigkeiten, fährt mit dem Taxi für umsonst. Und so bleibt es jetzt. Also war denn nicht ganz so.
Würdest du dich eigentlich selber, also ich meine, natürlich bezeichnest du dich irgendwie als Ostdeutsche, du bist Ostdeutsche, aber findest du diese Unterscheidung immer noch wichtig?
Ja, ich finde sie tatsächlich wichtig, weil es einfach eine andere Geschichte ist. Also es ist eine, also es, ich finde schon, es erzählt mehr und der entscheidende Unterschied ist vielleicht einfach der, dass die Ostdeutschen mal erlebt haben, wie es ist, wenn von heute auf morgen nichts mehr gilt. Wenn von heute auf morgen alles, was gestern noch richtig und falsch war, ist heute in Frage gestellt. Also wenn plötzlich wirklich die ganze Welt einfach umfällt. Und wenn, also ich werde nie vergessen, als dann nach der Wende wieder sozusagen, die haben ja auch das Schulsystem über die Schüler drüber gebügelt. Also ich habe, das steht alles in dem Roman auch drin, Hufeland Ecke Bürze, als ich dafür recherchiert habe, haben dann auch so Erwachsene, ja, aber für die Kinder war das doch total egal. Und dann habe ich erstmal wieder, stimmt das? Und habe dann irgendwie überlegt und nachgelesen und so. Und habe dann gedacht, nee, das ist Quatsch, weil der Punkt ist, in dem Moment, wo das Kind eingeschult wird, ist es im System drin. Und zwar, also sozusagen, es bekommt die Ideologie natürlich übergeholfen, aber es ist auch ganz praktisch im Schulsystem drin. Also wenn, Sabine Rennefanz hat darüber geschrieben, in Eisenkinder, wenn du halt irgendwie mit 12 auf so eine Russischschule gekommen bist und dann irgendwie 2 Jahre später wird die Schule einfach abgeschafft, dann stehst du da und hast eine Sprache gelernt, die niemand mehr haben will und wurdest auf ein System vorbereitet, was es nicht mehr gibt. Und das hat wirklich auch, also Kindheitsbiografien einfach, ich will nicht sagen zerstört, aber doch also maßgeblich beeinflusst sozusagen dieses Gefühl von, okay, das, was du bis jetzt gemacht hast, war falsch, du musst jetzt von vorne anfangen. Und das ist einfach, das sitzt halt tief drin, glaube ich. Mhm. Das ist einfach so eine Infragestellung von Biografien und nee, das war jetzt alles falsch und jetzt bitte nochmal richtig. Da ist einfach viel schief gegangen. Also ganz abgesehen von dem, was dann alles in den 90ern passierte. Also das einfach für uns Kinder bedeutete das, mit völlig orientierungslosen Erwachsenen konfrontiert zu sein. Also Lehrer, die Alkoholiker wurden, Eltern, die sich, also massenweise Ehescheidungen, eigentlich alle haben sich scheiden lassen. Wirklich, die Familien gingen kaputt. Es gab keinen Unterricht mehr. Sie hatten gar keine Lehrer für die, weil sie die Stasi-Lehrer alle entlassen haben, hatten sie keine Lehrer mehr. Also es ist wirklich irgendwie Chaos. Und das in einem Alter, wo Kinder einfach gerne feste Regeln haben wollen. Mit 10 sind Kinder so sehr erpicht auf Sicherheit und was ist richtig und was ist falsch und wer hat was falsch gemacht und der hat was richtig gemacht. Ich bin die Klassenbeste und so. Also alles, was für meine Freunde, die 8 oder 10 Jahre älter waren als ich und ja, geil, Freiheit, war für uns Kinder, glaube ich, eher beängstigend.
Das finde ich gut, darauf mal hinzuweisen, dass es halt auch für unsere Generation prägend war und nicht nur für die Erwachsenengeneration, die dann, ich weiß nicht, vielleicht arbeitslos wurden, oder?
Genau, genau. Und es ist ja, was denkst du, wie beängstigend das für ein Kind ist, wenn die Eltern irgendwie orientierungslos und arbeitslos werden und mit der Angst der Eltern konfrontiert zu sein. Ich glaube, da haben auch ziemlich viele Kinder meiner Generation einfach eine ganz schöne Schacke wegbekommen. Also ich glaube, dass ziemlich viele von uns auch daher so ein Gefühl immer hatten, so wir müssen die Erwachsenen beschützen. Also dieses Gefühl von Unsicherheit, und wenn die, auf die du dich verlässt, sich nicht mehr sicher sind, dann bist du als Kind auch nicht sicher. Das lernt ein Kind als allererstes. Ich muss dafür sorgen, dass es meinen Eltern gut geht und dass es den Leuten gut geht, die auf mich aufpassen, weil alleine komme ich nicht klar. Also so. Und deshalb, das macht schon was.
Ich finde es übrigens ganz interessant, wenn ich mal ganz kurz was über mich erzählen kann, weil ich bin ja in Wilmersdorf auch, in Wilmersdorf bin ich hier geboren tatsächlich.
Ach, ja, wirklich.
aber ich stamme ja auch aus einer Familie, die schon seit vielen Generationen in Berlin lebt. Mhm. Ich bin 1980 in West-Berlin geboren und für mich war lustigerweise nämlich dieser Mauerfall und die Wiedervereinigung, weil du gerade meintest, das ist halt für euch Unsicherheit und Ängste ausgelöst. Für mich war das aber das Ende von Ängsten und Unsicherheiten, weil West-Berlin als diese kleine Insel, ja, ich hatte als Kind immer Angst vor dem Atomkrieg. Wir hatten halt die ganze Zeit Panzer. Wir hatten ja alle Alliierten in West-Berlin. Wir hatten Panzer auf der Straße. Wir hatten eine unglaubliche militärische Präsenz. Für mich war das lustigerweise dieser Mauerfall, das Ende von so einer krassen kleinkindlichen Kriegsatomangst, die ich die ganze Zeit mitgeschleppt habe.
Das glaube ich aber sofort. Und der Mauerfall war einfach nur toll. Also ich glaube, da können sich alle darauf einigen, dass der Mauerfall war einfach super. So, der Mauerfall war wirklich für alle eine Befreiung. Nur das, was danach denn kam, dann war so irgendwie der erste Freudentaumel, als sich sozusagen das Konfetti legte und man sich so umguckt und dachte so, und was machen wir jetzt? Das war dann, glaube ich, so ein bisschen irritierend für manche.
Ja, das glaube ich. Wie hat denn, sprecht ihr in eurer Familie oft noch über dann die Wiedervereinigung und den Prozess, oder ist das jetzt so ein Thema, das war schwierig über lange Zeit, aber das ist jetzt doch ein bisschen abgehakt? Oder ist es halt immer noch ein Thema? Wie erlebst du das?
Also es ist natürlich, also gerade für die Generation meiner Mutter ist es natürlich immer noch Thema. Meine Mutter ist halt immer noch stinksauer über die Mini-Rente, die sie bekommt, obwohl sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat. Die hat gearbeitet, seit sie 20 war, und hat also 50 Jahre gearbeitet und kriegt einfach irgendwie ein paar hundert Euro weniger als ihre Westkollegen, obwohl sie in Westen an der Hochschule war und so. Und das sind einfach so Sachen, das zieht sich ja bis heute durch. Und die hat ja im Osten nicht anders gearbeitet als im Westen. Die war Geisteswissenschaftlerin, ne? Und da sind schon, also für sie ist das halt sehr prägend. Für mich, die ich ja nur auch schon sehr lange mit einem, also ich soll nicht sagen Westdeutschen, sondern mit einem Norddeutschen zusammen bin, ist es auch prägend. Es ist halt Teil meiner Geschichte. Aber also wir reden jetzt auch nicht jeden Tag darüber, ne? Ich finde es halt immer noch interessant, sozusagen die Hintergrundgeschichten von jedem Einzelnen zu erfahren. Und auch lustig, manchmal stimmt's halt nicht. Und wie eine Erzieherin von meinem Sohn, wo ich sicher war, die ist, weiß ich nicht, die kommt aus Buch oder so. Nee, die kommt eigentlich, kommt die aus West-Berlin. Ich weiß nicht genau, wo, ich habe sie nicht gefragt. Aber und die Berliner hat übrigens auch richtig. Also so. Und da stimmt's nicht. Also manchmal haut's auch nicht hin. Und natürlich ist am Ende irgendwie jede Geschichte, jede Biografie irgendwie individuell. Aber es ist halt, naja, Geschichte prägt uns halt alle. Also dazu gehört ja dann auch irgendwie unsere, also die jüdische Familiengeschichte, die dann auch noch dahinter ist und so. Da gibt es so einiges. Also Geschichte, also im Sinne von historischer Geschichte, ist ja auch immer etwas, was im Kleinen wirkt und funktioniert und eben auf individueller Ebene Auswirkungen hat und dann wieder im großen Ganzen betrachtet werden muss. Und so, deswegen, ja klar, spielt es eine Rolle. Aber wir reden jetzt nicht jeden Tag darüber, das nicht.
Weil das ist ja schon auffällig, der Umgang jetzt mit der DDR. Also wenn es dann darum geht, wenn du irgendwo liest über Deutschland in den 70ern, ist es natürlich immer, wird es immer als Westdeutschland in den 70ern gesehen. Das heißt, ich finde, es ist auffällig, dass es einen schwierigen Umgang mit der DDR gibt, indem man vielleicht das so ein bisschen ghostet, die Geschichte.
Absolut, absolut, natürlich. Und das ist einfach, ja, und da legt man sich auch wirklich ein faules Ei ins Nest. Das ist keine gute Idee. Wenn halt über Geschichte geredet wird, ist es immer die westdeutsche Geschichte. Und es sind halt nur in Anführungsstrichen irgendwie 17, 18 Millionen Menschen, aber das ist immerhin doch irgendwie was, ein Fünftel der Bevölkerung oder so. Und naja, so wenige Leute sind es doch nicht. Und wenn man die halt einfach unter den Tisch fallen lässt, dann ist so schwierig. Andererseits muss man ja auch sehen, also wie groß dieses Land ist, ne? Wie groß dieses Deutschland ist, diese Bundesrepublik Deutschland heute, und wie viele verschiedene Mentalitäten da aufeinander prallen. Also irgendwie so, lass uns über Bayern reden oder lass uns über, weiß ich nicht, die Rheinländer mit ihrem Karneval, ja, wo unser einer auch nur denkt, oh Gott, was kommt denn jetzt? Oder die Norddeutschen, die das Maul nicht aufkriegen, oder die Hamburger, ja, die ja auch irgendwie so ein, oder auch mal denkt, was stimmt, ich habe ein Jahr in Hamburg gewohnt und hab irgendwie, war so unglücklich, also sozusagen, das ist so nicht zusammengekommen, diese Art zu kommunizieren, die Art zu denken, dass ich einfach nach einem Jahr wieder nach Hause gegangen bin, weil ich gesagt habe, Mama, die verstehen meine Witze nicht. Die sind immer so beleidigt, wenn ich was sage. So, dabei versuche ich eigentlich nur irgendwie nett zu sein. Während zum Beispiel wiederum die Wiener, meine Mutter ist mit einem Wiener verheiratet, auch schon lange zusammen mit einem Österreicher. Und das passt wiederum sehr gut mit dem Ostberliner Humor und der Berliner Art und so. Und der sagt übrigens auch mal, der Mann meiner Mutter sagt immer, ja, was ihr mit Ost und West, ich bin viel weiter im Osten. Das stimmt, Wien liegt viel weiter östlich. Sohn. Und das merkt man irgendwie auch, habe ich das Gefühl. Also es ist ja noch, also deutsche Geschichte oder deutsch sein bedeutet ja noch so viel mehr als dieses DDR und BRD und vor und nach der Wende. Es gibt so eklatante Unterschiede zum Beispiel zwischen Stadt und Land. Das sind ja eigentlich die Trennlinien. Also wenn wir uns jetzt diese Wiederholungswahl angucken, ne, wo wirklich dieses Wahlergebnis, da dachte ich so, du guckst nicht richtig, wie so ein Schimmelpilz. Also in der Mitte alles grün und dann jenseits vom S-Bahn-Ring alles schwarz. Und wo du sagst, okay, Ost-West spielt keine Rolle mehr, aber dieses Auto oder Fahrrad, Innenstadt oder Peripherie, irgendwie das sind die entscheidenden Fragen offensichtlich, die Leute umtreiben jetzt.
Ja, in Berlin sowieso. Und ich habe den Eindruck, also zumindest aus meiner Warte, dass Berlin doch relativ schnell zusammengewachsen ist, gerade weil es ja auch so zusammengewürfelt ist, weil
genau,
es war so viele Umbrüche gab und dass sozusagen diese Ost-West-Teilung da verhältnismäßig schnell überwunden wurde. Also eher als richtig Ost- oder Westdeutschland, ja.
Genau, genau.
Was denkst du über das heutige Berlin?
ich denke, Berlin ist und war immer so ein sogenannter Melting Pot. Also es ist ja tatsächlich dieser Dialekt, ist ja auch gar kein Dialekt, wie die Linguisten sagen, sondern ein Metrolekt, was nämlich bedeutet, das ist, sowas wird nur in Metropolen gesprochen und das setzt sich zusammen aus allem, wie so ein Eintopf, ne, aus allem, was man so reinschmeißt. Und das bedeutet, es verändert sich auch unentwegt. Und es ist nicht wie Sächsisch oder Bayerisch tatsächlich so eine eigene Sprache, wo man auch irgendwie, ich habe das mal gelesen, wo man tatsächlich auch irgendwie was mit den Kiefermuskeln, sondern wir können ja relativ problemlos einfach ins Hochdeutsche wechseln. Also wir haben keine Anklänge irgendwie so verschleiften Konsonanten oder so, sondern es ist alles, die Sprache ist eigentlich relativ klar. Wir verkürzen eher und mischen Sachen rein und so. Und genau so funktioniert halt diese ganze Stadt. Es ist halt ein riesiger Haufen Menschen. Und ich habe auch immer so ein schlechtes Gewissen, eben wenn man mal nach Brandenburg, MacPom, irgendwas, also so, dann merkst du erstmal, was dieses Berlin eigentlich für eine Krake ist. Ne? Es ist ja auch, also es ist so, als ob so alles zieht so auf Berlin und drumherum ist gar nichts. Hat man immer so den Eindruck, also was Infrastruktur angeht und so. Und das alles konzentriert sich halt aufs Zentrum und da ist dann eben auch viel zu viel Verkehr und zu viele Autos und Baustellen und alles Menschen und alles furchtbar. Und je weiter man raus, umso weniger wird es und umso schwieriger wird es dann eben auch. Und natürlich fühlen sich die Leute dann nicht wahrgenommen. Also kann ich auch absolut nachvollziehen. Und deshalb irgendwie, ja, Berlin ist ein riesiger Organismus, der irgendwie verschlingt und gebiert und weiß ich nicht, ein bisschen unheimlich ist, aber auch immer wieder sehr spannende Dinge hervorbringt. Klingt ein bisschen eklig jetzt, oder?
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Bild.
Ich weiß nicht, ob ich in sowas leben möchte, aber ja.
Alea, ich würde dich gerne noch mal ein bisschen, doch noch mal auf die Vergangenheit zurückkommen. Mhm. Was wir ja irgendwie, also das Frauenbild in West- und Ostdeutschland oder in der DDR und der Bundesrepublik hat sich ja schon deutlich unterschieden. Und mich würde interessieren, hat das auch das Bild der Ü40-Frau betroffen? Also kannst du dich irgendwie daran erinnern, dass du als Kind mit einem Bild von mittelalten Frauen aufgewachsen bist? Also wie die zu sein haben, wie die aussehen, was sich da für Möglichkeiten ergibt. Gab es da irgendwie sowas?
Ja, also das war ja bei mir dann in meinem Fall natürlich dann nach der Wende. Also als meine Mutter 40 wurde, das war 91 und ich erinnere mich, es war eine riesige Party mit, ich weiß nicht, Hunderten von Menschen und eine Band spielte im Wohnzimmer und also meine Eltern haben immer große Feste gefeiert und das waren ja dann wirklich die wilden 90er auch, also wo da war einerseits Aufbruch, andererseits irgendwie diese Ostberliner Künstler Bagage, die dann auch nicht so richtig im Westen ankommen wollten, weil es war ja auch so schön kuschelig in der DDR. Also man hatte sich ja auch so schön in seinem Widerstand irgendwie eingerichtet und jetzt plötzlich mit den Möglichkeiten und das mit dem Kapitalismus fanden die eh alle doof und so. Also das war nicht das, was die ursprünglich wollten. Aber meine Mutter war halt auch schon zu Ostzeiten einfach umgeben von lauter ganz tollen, klugen, schönen Frauen. Also wir nannten sie die Schauenfrauen. Und das war, also Schau ist so ein Berliner Ausdruck für toll, cool, super. Also die schauen Frauen waren halt Frauen um die 40, die also alle wunderschön, eloquent, klug, natürlich alle rauchend, unentwegt rauchend, kluge Bücher schrieben und Theater mal und Kunst machten und ausstellten. Also ne, es brodelte. Und deswegen ist das, sind sozusagen, ist die Frau mit 40 für mich schon immer der Inbegriff von auch Weltläufigkeit gewesen tatsächlich. Und es war ja auch so, dass die Intellektuellen Ende der 80er dann sowieso auch alle in den Westen durften. Also meine Mutter dann irgendwie erst ganz zum Schluss, die durfte dann, ich weiß es nicht, 88, 87 durfte die dann auch endlich mal in den Westen zu irgendwie Konferenzen fahren und so. Aber wir hatten halt auch schon vor der Wende irgendwie westdeutsche Freunde, so Alt-68er und Intellektuelle, um, also ja, also gerade aus dieser Germanistik Blase und so, deswegen das war immer so ein Ziel, so man muss so toll werden wie diese Frauen. Und davon, also die Steigerung davon ist ja dann eigentlich nur noch meine Großmutter, die die schon, also die war Jahrgang 1912 und die ja einfach die arschcoolste Person war, die ich in meinem Leben getroffen habe. Die hat halt einfach ihr Ding gemacht und die ist auch die Heldin übrigens meines ersten Romans Im Sommer wieder Fahrrad. So cool wollen wir alle mal werden, wie die war. Also die hat meinen jüdischen Großvater aus dem Arbeitslager geschummelt und hat war am Deutschen Theater als Regieassistentin und Schauspielerin und aber also so ein ganz kleines Licht. Jeder kannte sie, aber heute sucht man den Namen vergeblich, aber auch so eine typische Frauenbiografie. Und deshalb war sozusagen weibliches Altwerden für mich eigentlich immer nur positiv besetzt, muss ich tatsächlich sagen.
Hm. Ach, ist schön.
Das ist natürlich jetzt aber auch eine sehr spezielle Herkunft. Das ist jetzt meine Freundin aus Mecklenburg-Vorpommern erzählt da ganz andere Geschichten und mein Freund aus Thüringen, die Mutter dann auch. Aber wie würdest du denn jetzt, das ist ja immer, was wir auch vorhin gesprochen haben, es ist ja alles immer sehr individuell, diese Erlebnisse und diese Geschichten. Aber wenn du jetzt mal versuchen würdest, noch ein bisschen weiter zu blicken als jetzt deine ganz persönliche Familie, wo würdest du sagen, wie war es denn wirklich um den Feminismus in der DDR bestellt? Weil ich finde, da gibt's auch immer noch so eine, also ein bisschen so ein Spektrum an Antworten.
Ja, natürlich. Die Leute klar. Nehmen, ne? Also klar, also da bin ich aber auch wirklich überfragt. Also da ich nun wirklich aus so einer Feminismusblase stamme einfach und also mit der Großmutter und der Mutter. Aber ich weiß, dass es natürlich auch anders war und dass also sozusagen das, was wir dieses Reden über, weiß ich nicht, Care-Arbeit, was wir heute, ne, das war natürlich nicht Thema und natürlich haben die Frauen halt irgendwie ihre Doktorarbeit geschrieben, die Kinder betreut und den Haushalt geschmissen und die Männer haben ihr Ding gemacht und dann hat man sich gefreut, wenn sie auch mal den Müll runtergebracht haben, ist schon klar. Aber das war halt da waren jetzt die Ossis auch nicht schlimmer als die Wessis. Und ich weiß halt nur sozusagen die westdeutschen Geschichten dann immer, ja, wir konnten nicht arbeiten, denn jemand musste die Kinder betreuen. Also diese, das ist halt was, sozusagen auch der springende Punkt bei der Sache. Ne? Es gab halt im Westen einfach keine Ganztagesbetreuung und damit steht und fällt die Frage irgendwie, kannst du als Frau arbeiten oder nicht? Kannst du dein eigenes Geld verdienen? Oder musst du irgendwie gucken, wohin mit den Kindern? Und dann kannst du irgendwie mal einen halben Gedanken fassen, dann musst du wieder Mittag kochen. Also so, das sind dann tatsächlich dann sehr praktische Fragen. Und ich glaube aber, dass schon, also man kann ja so eine Fragen auch immer, also man muss das ja gar nicht irgendwie moralisch diskutieren, sondern kann es auch ganz, ganz knallhart einfach nur am Geld machen. Und Frauen im Osten haben halt irgendwie eigenes Geld verdient. Und das ist schon einfach der wichtigste Unterschied, was so auch den Wert von weiblicher Arbeit angeht. Also die Frauen haben Geld dafür bekommen. Und im Westen, dann hieß das Hausfrau und dann hast du es halt umsonst gemacht, so ungefähr. Und dann hieß es, na, der Mann verdient doch, bringt doch das Geld nach Hause, was willst du denn? Also so sehe ich, das ist bestimmt auch streitbar, aber der Punkt ist irgendwie, es kommt, es bewegt sich ja alles, es verändert sich alles und auch unser Begriff von Feminismus, den wir heute haben, da werden unsere Töchter uns einen Vogel zeigen und denken, und ihr hieltet euch für fortschrittlich, muss mal gucken, was jetzt heute hier Ansage ist.
Hoffentlich. Hoffentlich. Es ist übrigens aber ganz interessant, das habe ich neulich gelesen, dass Frauen in Ostdeutschland mehr verdienen als Männer in Ostdeutschland. Also der Gender Pay Gap da genau andersrum ist. Ja, und ich glaube auch, dass Berufstätigkeit also einen ganz großen Unterschied gemacht hat. Und das war aber in West-Berlin auch, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, in West-Berlin waren die Mütter auch tendenziell eher berufstätig, soweit ich mich erinnere. Also so diese Erzählung aus Baden-Württemberg oder so, wo dann die Mütter einfach gar nicht gearbeitet haben, immer zu Hause waren.
Weil es nichts gab, ne? Weil es einfach nicht ging, genau. Oder aus der Schweiz kenne ich das von Freunden, die also um die 10 Jahre älter sind als ich, wo sie meinen, ja, das ging halt nicht. Du hattest halt 2 Stunden Kinderbetreuung am Vormittag und 2 Stunden am Nachmittag und dann so. Und die Frau, also die Freundin von mir, die ist auch Künstlerin, Tänzerin und sagt, ja, das ging halt nicht. Irgendwie konnte halt, bis das Kind in der Schule war, im Grunde nicht besonders viel machen. Es sei denn, also du hattest dann halt irgendwie eine Mutter an der Hand, die dann übernommen hat, so. Aber es wurde dann halt die Kinderbetreuung im Grunde unter den Frauen, also die ganze Care-Arbeit unter den Frauen aufgeteilt. Und eben die Mutter meines Mannes, die war zu Hause mit den Kindern und dann hat sie noch ihre Schwiegermutter gepflegt bis zum Tod und so, also so eine klassisch westdeutsche Biografie tatsächlich. Da wurde gekocht und eingemacht und es standen viele Tiefkühltruhen in der Garage im Schuppen, einfach randvoll mit irgendwie, dann hast du noch das gemischte Hack von 1973 gefunden am Grund oder so. Also das ist doch alles noch sehr gut. Natürlich auch Kriegsgenerationen, die sind auch ein bisschen älter. Wie meine Großmutter einmal sagte, das ist doch noch sehr anständig, das kann man doch auch essen. Also das war
ja. Genau. Also du würdest jetzt nicht so, weil es gibt ja schon oft auch Kritik von ostdeutschen Frauen, die sagen, ihr Westfeministinnen, ja, ihr kämpft doch für Sachen, das hatten wir doch schon, das haben wir doch schon seit Anno dazu mal nicht mehr, also ihr seid ja immer noch.
Ach so, ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, heute waren wir auf der letzten Demonstration in der DDR, sie ging gegen den Paragraph 218, das steht in meinem Tagebuch von 1990 oder so, also kurz vor der Wiedervereinigung. Und eben in der DDR hatten wir das nicht, also natürlich war das da weiter und es hatte ja auch ganz praktische Gründe, in der DDR einfach die Technik war nicht besonders ausgereift, man brauchte auch die Arbeitskräfte und schon das vereinfacht viele. Ist. Also genauso wie in Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, also man die Frauen in den Fabriken mit Kusshand genommen hat, nur als dann die Männer wieder zurückkamen, hat man gesagt, so und jetzt geht ihr bitte alle wieder nach Hause und die Männer machen den Job. Und das ist halt, also vieles von diesen ideologischen Kämpfen erledigt sich ja einfach an der Realität am Ende vielleicht auch. Also natürlich, man soll nie aufhören zu kämpfen, das will ich überhaupt nicht sagen. Nur ich wehre mich einfach nur gegen dieses, ja, siehst du, wir haben das besser gemacht als ihr. Na, die Verhältnisse waren aber auch einfach andere. Also, wie Brecht schon sagt, ja, mach nur einen Plan, ja, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Also sozusagen man kann sich die Köpfe heiß diskutieren, es steht und fällt halt alles mit den real existierenden Möglichkeiten. So. Das ist das, was ich sage. Und natürlich muss man, damit die sich durchsetzen musste, auch wieder kämpfen und machen und tun. Aber es ist halt auch nicht, das Wenigste hat mit dem Willen zu tun. Davon bin ich relativ überzeugt. Das meiste sind Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das machen wir uns in der Diskussion tatsächlich auch nicht oft so sehr bewusst. Weil mir scheint es da schon oberflächlich auch sehr viel um, ja, auch so ein bisschen gekränkte Eitelkeiten zu gehen. Also jetzt jetzt pisst uns nicht länger ans Bein, ihr Wessis. Da haben wir aber jetzt was, wo wir euch mal zurück ans Bein pissen können oder so.
Ja, und ich habe das erlebt mit, also als ich in der Pandemie habe ich über Kinderschutz geschrieben und dann bekam ich so E-Mails von also Ostfrau, die nennen schrie, aber Lea, du kommst doch aus dem Osten, wo ich so denke, hä, ja, irgendwie mein Kind wurde 2018 geboren, was ist ja, verstehe ich jetzt nicht. Also ich existiere doch heute, was bringt mir denn die Kinderbetreuung 1976? Ich muss ja heute irgendwie meinen Alltag gewuppt kriegen, so. Und nichtsdestotrotz ist natürlich auch diese ganze Diskussion, ihr wollt nur nicht, also da das ist eigentlich immer mein Punkt, ne, dass wenn ich sage, also sozusagen mit wollen hat das alles überhaupt nichts zu tun, weil und wie wir leben heutzutage, das kotzt mich ehrlich gesagt auch immer ziemlich an, in einer Gesellschaft, wo dir immer so vermittelt wird, das ist halt auch der Neoliberalismus, du musst das nur richtig wollen und dann kriegst du es auch. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Es hilft nichts, dass ich nicht behindert sein möchte. Ich bin's einfach. Es hilft nichts, dass ich, gerne eine Million hätte. Ich habe einfach keine und ich werde einfach nie eine kriegen. So, also ganz, ganz viel hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich irgendwas möchte. Ich kann also, ich kann mir noch so sehr wünschen, dass ich irgendwie ein 80 Kilo Busenwunder wäre. Werde ich nicht. Ich wiege halt nun mal irgendwie, ja, immerhin 50 und ein bisschen mehr, also so, aber so auch dieses Ganze, das ist ja gerade bei Frauen immer, wie siehst du aus und was hast du für eine Figur? Ich habe halt das Glück irgendwie, dass ich eine Figur habe, die sehr nah am Schönheitsideal ist und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich mit meinem Körper beschäftige, weil das aber auch, wer wir in einer Zeit leben, wo man sowas sehr gut macht und wo man sich damit beschäftigt, warum habe ich Bauchschmerzen? Ach so, vielleicht vertrage ich das nicht und dann kann ich das weglassen und stattdessen was anderes essen. Auch das ging zum Beispiel im Osten nicht. Wenn du da glutenintolerant warst, hattest du halt ein Problem. Und diese ganzen Heilsversprechen von, du musst nur irgendwas richtig wollen und dann bist du 1,80 groß und wiegst 50 Kilo und bist blond und hast riesige Augen und eine Million auf dem Konto, das stimmt einfach nicht. So, deswegen, das meine ich damit mit diesem irgendwie, bloß weil wir irgendwas wollen, können wir immer noch nicht die Welt verändern, sondern ich finde halt, man sollte halt immer irgendwie an den Möglichkeiten bleiben, deswegen auch immer gerne dicht an den Leuten und die Leute fragen, wie es ihnen geht und was sie brauchen und was jetzt los ist und dann aber auch immer gerne in die Distanz gehen, auf Distanz gehen und sozusagen das Ganze sozusagen auch mal von außen betrachten, um Analysen zu finden und dann irgendwie Ideen zu entwickeln, wie wir die Gesellschaft weiter voranbringen können, hoffentlich in die richtige Richtung.
Ja, an den Strukturen weiterarbeiten, auf jeden Fall. Und trotzdem finde ich das aber auch schon auch immer wichtig, was halt oft auch vergessen wird, dass tatsächlich halt insbesondere auch Frauen im Osten durch dann die Wiedervereinigung, was du vorhin ja auch gesagt hast, Paragraph 218, ja, Rechte verloren haben einfach. Mhm. Und das einfach dann auch so übergangen wurde. Jetzt wollte ich dich, wir kommen jetzt langsam mal zum Schluss, meine letzte Frage an dich, ja, hatte ich mir jetzt so toll aufgeschrieben und jetzt hast du die aber schon zerstört. Nee, hast du noch nicht beantwortet, aber hast jetzt gerade meine These nämlich widerlegt, weil ich wollte wissen, warum so viele meiner Westfreundinnen, inklusive mir, mit Ostmännern zusammen sind und nie andersrum, aber bei dir ist es andersrum.
Guck mich an. Ich habe auch überlegt, aber also wie gesagt, meine Mutter ist ja mit einem, ne, kommt aus dem Osten und ist mit jemandem zusammen, der noch Österreich ist, ja noch weiter östlich und ich glaube, auch das ist ja auch wieder so eine Frage von Herkunft und welche Art von Zusammenleben man gewohnt ist und wie man miteinander spricht. Also sozusagen mein Mann kommt aus so einer norddeutsch-protestantischen Familie, die also sozusagen die Eltern sehr gläubig, viele, viele Kinder und das würden die nie, so darf ich denen nicht sagen, aber ich finde ja, dass sozusagen deren Art zu leben auch so ein bisschen wie Sozialismus war, einfach sozusagen, die hatten auch nicht viel Geld, halt einfache Leute und in dieser christlichen Gemeinschaft, so wie die gelebt haben, so dieses, wir müssen halt mit dem klarkommen, was da ist. Und ich glaube, um sowas geht's, ne? Sozusagen, was nehme ich für selbstverständlich? Wie möchte ich leben? Und was bin ich bereit dafür zu tun? Und was ist für mich Normalität? Das ist im Grunde eigentlich immer am Ende die interessante Frage. Was ist für mich Normalität? Ich hatte vor 2 Jahren oder irgendwann eine Lesung bei so einer Millionärsgattin, irgendwo in Potsdam und dann kam, es war so irre und dann kam ich da in diesem Haus an und dann haben wir Schriftsteller und so umgeguckt und gedacht, was ist denn das hier für ein Leben, was diese Leute leben und dann unter was für einem Druck die stehen, wenn das hier der Standard ist, wie viel man ackern muss, um das zu erhalten. Also und mit so jemandem könnte ich natürlich nicht zusammen sein, weil ich das total stressen würde, mit so ganz wertvollen Dingen, von so wertvollen Dingen umgeben zu sein und in einer Gesellschaft zu leben, wo irgendwie, weiß ich nicht, man Pelzmantel tragen muss oder was weiß ich. Und wichtig ist doch am Ende, dass man irgendwie jemanden findet, einen Partner findet, der relativ einig mit einem darüber ist, irgendwie, wie man sein Leben gestaltet. Weil das sollte man ja, wenn es gut läuft, doch einfach zusammentun.
Es gibt Wichtigeres als West und Ost.
Ja, das auch.
Genau. Amen.
Ich würde sagen, das ist ein so schönes Schlusswort. Das kriegen wir nicht mehr getoppt. Liebe Lea, ganz vielen Dank, dass du da warst. Ich habe viel gelauscht, euch zwei Berlinerinnen. Das fand ich sehr interessant. Das hat man ja nicht alle Tage mal, so eine Ost- und West-Berlinerin zusammen. Also danke euch beiden dafür.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und wir haben uns nicht gestritten.
Nee, voll nicht.
Stimmt. Es gilt auch noch festzuhalten. Also denn, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr auch dabei wart. Wenn ihr noch was loswerden möchtet, wie immer, mail@fixund40.de. Und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, eine Steady-Mitgliedschaft abzuschließen, dann findet ihr alle Infos dazu auf www.fixund40.de. Das Ganze gibt es schon ab 6 € im Monat. Und ja, da gibt es eine exklusive Folge und immer mal wieder ein Schmankerl von uns. Von Herzen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.